Wie schon die letzten Male vorweg ein kleiner Hinweis. Es ist wieder ein gewaltiges Kapitel im Danielbuch. Und wie die letzten Male auch, haben wir den Predigttext abgedruckt und verteilt. Und ihr, die ihr zu Hause an den Bildschirm seid, wenn ihr mögt, nehmt euch eine Bibel zur Hand, schlagt auf Daniel 6. Es lohnt sich einfach ein wenig im Wort Gottes mitzulesen, zumal auch einige Verse zwischendurch dann immer mal ausgelassen werden. Also, nun wollen wir uns einstimmen auf Gottes Wort. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, im Zoo war es und da ist dummerweise gerade der letzte Gorilla gestorben. Die Zoodirektion war ein bisschen aufgeregt und dann wurde kurzerhand ein Sportstudent angeheuert. Gegen gute Bezahlung hat er also da dieses entsprechende Kostüm anziehen sollen, da reingeschlüpft und hat die Rolle des Gorillas übernommen. Er brüllt, er klettert, er hängt sich an ein Seil und er schwingt und schwingt und rutscht ab und landet im Löwenkäfig. Hilfe, Hilfe, ruft er. Da flüstert ihm der Löwe zu, psst, sei bloß ruhig, sonst sind wir beide unseren Job los. Also auch kein echter Löwe. Heute würde man sagen, ein Fake-Löwe. Mir scheint, ihr Lieben, dies könnte psychologisch betrachtet durchaus ein Bild sein für das Auseinanderklaffen von Wunsch und Wirklichkeit vieler von uns. Wer würde nicht gern ein Löwe sein, ein Löwenherz haben? Mutig, tapfer, stark, geachtet, bewundert, vielleicht auch gefürchtet durchs Leben gehen. Und doch, bei vielen sieht es ganz anders aus. Nach außen geben sich viele diesen Anschein, aber im Innern, da ist oft Einsamkeit, Schüchternheit, Unsicherheit. Und mancher, der den löwenstarken Mann markiert in der Öffentlichkeit, gleicht in Wirklichkeit eher einem trotzigen Kind, das die eigene Unsicherheit durch Aggression oder Coolness überspielen will. Als ob man sich einfach ein Löwenfell überstreift und meint damit, ein Löwe zu sein. Das ist der Wunsch, dass dich im Spiegelbild plötzlich ein Löwe anschaut. Ich habe hier ein nettes Bild gefunden. Mal sehen, ob wir es einblenden können. Eigentlich ein kleines, harmloses Miezekätzchen, aber sie sieht in sich den großen Löwen. Dabei kommt es doch, wie so oft, auf das Innere an, auf unser Herz, Löwenherz, so lautet unser Thema. Das steht für echten Mut, für Tapferkeit und Stärke, wie sie etwa dem legendären mittelalterlichen König Richard Löwenherz nachgesagt wurde. Oder wer vielleicht eher an die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren denkt, das waren auch zwei Jungs, die ihren Namen aufgrund ihrer Tapferkeit bekommen haben. Doch wie bekommen wir ein Löwenherz? Der Prophet Daniel, den wir ja in unserer Daniel-Predigtreihe schon gut kennengelernt haben, der ist so einer, der ein Löwenherz hatte. Was war sein Geheimnis? Die Geschichte heute schließt nahtlos an die Geschichte, an die Geschehnisse von letzter Woche. Belsazar, dieses geistige und geistliche Leichtgewicht im Löwenkostüm eines Königs, dieser gottlose Lebemann, dessen Lebenssinn lautete Wein, Weib und Gesang, der wurde also getötet und Babylon von den Persern und Medern erobert. Und nun lesen wir in Daniel Kapitel 6. Und Darius aus Medien empfing das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König nicht zu Schaden komme. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Dazu ein erster Gedanke. Das erste: Wir leben aus dem Geschenkten. Beim oberflächlichen Lesen könnten wir meinen, ach, was habe ich hier verloren? Hier geht's doch nur um Superhelden, ja, die eben einfach was drauf haben. Der eine, Darius, ist ein Eroberer, ein Feldherr, der mal eben ein Königreich regiert. Nein, nicht wirklich meine Welt. Und der andere, Daniel, ein Alleskönner, ein Streber, der überall nur Einsen hat, schlauer, besser, genialer als alle anderen. Auch nicht gerade meine Welt. Dagegen bin ich doch vielleicht eher nur Mittelmaß, so mag man meinen. Doch halt, schauen wir genauer hin. Was steht denn da? Da steht, Darius empfing das Reich. Moment mal, hat er es nicht selber erkämpft, erworben, erobert? Doch dieses Wort empfangen, im aramäischen Urtext meint das in der Bibel immer, etwas aus der Hand eines Höheren empfangen. Obwohl Darius nun wirklich ein gewaltiger Herrscher war, gibt es also noch jemand über ihm, der ihm die Herrschaft verliehen hat. Da war zunächst sein Chef, der persische Großkönig Kyros, der eigentliche Eroberer war. Aber letztlich ist es Gott. Gott, der ihm die Herrschaft verliehen hat. Und das gilt generell. Wenn jemand etwas erreicht hat, wenn jemand etwas kann, etwas bewirkt hat, Erfolg hat, es ist letztlich alles empfangen. Alles Geschenk eines Höheren. Paulus sagt, was hast du, das du nicht empfangen hast? Ich hatte mal einen Großonkel, und er hatte es in seinem Leben wirklich zu was gebracht. Und sein größtes Hobby war es, immer einmal die Woche zur Bank zu gehen, sich die Kontoauszüge geben zu lassen und dann gemütlich zu Hause im Sessel diese Kontoauszüge zu studieren. Und wenn ich ihn besucht habe, er sagte stolz, siehst du, Gero, das ist alles harte Arbeit. Disziplin und Fleiß. Nur so habe ich es geschafft. Und ich fragte vorsichtig nach, aber sag mal, meinst du nicht, du kannst auch Gott dafür dankbar sein? Dass er dir all die Kraft und die Gesundheit dazu gegeben hat? Nein, das ist meine Leistung. Das habe ich geschafft. Die Bibel ist da klarer. Darius empfing das Reich. Nun, du bist nicht König von Babylon, aber was hast du empfangen in deinem Leben? Was ist dein Reich? Was hat Gott dir anvertraut? Und nun Daniel. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm. Auch Daniel ist nicht einfach so ein toller Hecht, sondern auch für ihn gilt, er lebt aus dem Geschenk. Denn wenn es hier heißt, es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm, dann meint das nicht, er hatte ein IQ von 200 oder so, sondern es geht um einen ganz anderen Geist. Ein Geist, der ihn eben von seiner heidnischen Umgebung unterschieden hat und deswegen steht hier außergewöhnlicher Geist. Das Wort Ruach, was da steht, das wird in der Bibel für den Heiligen Geist benutzt. Das ist also das Entscheidende bei Daniel und das ihn Unterscheidende. Natürlich war er auch im Kopf durchaus sehr begabt, keine Frage. Aber er wusste auch, das ist letztlich ein Geschenk. Und wichtiger als das, was der Geist Gottes hier oben bei uns reinlegt, ist, was er hier ins Herz reinlegt und ein Löwenherz daraus macht. Und darum ist es auch für dich völlig zweitrangig, wie mächtig oder wie reich du bist oder wie schlau oder wie stark oder wie schön du bist. Viel wichtiger ist, dass du begreifst, Gott hat dich beschenkt mit seinem Geist und mit den Gaben, mit denen er dich gebrauchen möchte. Sei bereit dazu. Er gibt dir ein Löwenherz, egal ob du ein kleiner oder ein großer Löwe bist. Ich habe mal einen sehr starken Satz gehört. Dein Leben ist Gottes Geschenk an dich. Was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott. Dein Leben ist Gottes Geschenk an dich. Was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott. Doch wie so oft, wenn also einem Menschen wie dem Daniel Erfolg geschenkt wird, wenn also ein Leben oder etwas im Leben gelingt, dann dauert es nicht lang, bis die Neider kommen. Wir lesen weiter Vers 5. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. So also das zweite, fest und treu wie Daniel. So heißt es ja in diesem alten Jungscherlied, das wir eben gesungen gehört haben. Zum Löwenherz Daniels gehörte vor allem seine Treue, und zwar in doppelter Hinsicht. Er war treu gegenüber den Menschen und er war treu gegenüber Gott. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu. Er übte also seinen Beruf gewissenhaft aus und treu. Ja, er hätte sicher viele Gelegenheiten gehabt, ein wenig zu mauscheln und dabei zu denken, ach, es merkt doch keiner und außerdem ist das doch eh so eine gottlose Gesellschaft hier in diesem Babylon und mein Chef ein Ungläubiger, meine Kollegen, die kannst du in die Pfeife rauchen. Da muss ich mich doch nicht an alle Vorgaben so genau halten. Nee, er war eben auch in den kleinen Dingen, die ihm im Alltag anvertraut wurden, treu. Als Christen haben wir eben auch darin einen Auftrag, Zeugnis zu sein in unserer Welt. Eben nicht allen Mist mitmachen, den andere machen. Treu sein. Bitte jetzt nicht in irgendwie einem elitären oder arroganten, abgehobenen Sinn meinen, wir Christen sind ja eh die Besseren. Das ist totaler Quatsch. Im Gegenteil. Viele Nichtchristen leben in ihrem Leben vorbildlicher als mancher Christ und wir können uns von manchen eine Scheibe abschneiden. Aber es könnte doch ein Ansporn sein. Sei treu, sei ehrlich, sei zuverlässig, sei anständig in der Welt, in der du lebst, egal ob in deiner Schulklasse, in deinem Job, in deiner Familie. Ich gebe ehrlich zu, ich habe mich schon etwas geschämt. Als ich letztes Jahr in einer 30er-Zone mit der doppelten Geschwindigkeit mit knapp 60 geblitzt wurde. Aber immerhin, ich hatte auf dem Heck einen frommen Fischaufkleber. Aber das nützt dann auch nichts. Nein, das ist Mist. Ich war schlicht unaufmerksam und habe damit andere gefährdet. Nicht gut. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir perfekt sein sollen. Das ist keiner. Jeder macht Fehler, auch wir Christen natürlich. Aber wir wollen uns auch wenigstens darum bemühen, auch in den kleinen Dingen, in den Alltagsdingen treu zu sein wie Daniel. Und dann war er eben auch treu gegenüber Gott. Er war treu, weil er wusste, Gott ist treu. Gott lässt mich nie im Stich und deswegen will ich eben auch bei ihm bleiben, will ihm treu sein. Ich will in seinem Worte zu Hause sein, ihn im Gebet suchen. Und diese Treue Gottes hatte für Daniel die oberste Priorität. Und so loyal er gegenüber seinem König war, wichtiger noch war für ihn Gott. Und das war der Hebel, mit dem seine Neider ihn aushebeln wollten. Und so hecken sie einen wahnwitzigen Plan aus, Vers 7. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König, gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es sollte ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. So der Plan. Und der König, der fühlt sich geschmeichelt, der denkt, moah, das klingt gut. Und er unterschreibt das Gebot als ein unaufhebbares Gesetz der Meder und Perser. Und nun das Dritte, schick dein Gebet zum Himmel. Wir haben es ja eben gesungen. Wie reagiert Daniel nämlich? Er wusste, was später die Apostel so formuliert haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und so lesen wir weiter, wir überspringen ein paar Verse, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Das Gebet war für Daniel kein Hobby, auf das man mal auch ruhig für eine Zeit verzichten kann, sondern lebensnotwendig, im wahrsten Sinn des Wortes, die Lebensnot wenden. Es wendete die Not seines Lebens immer wieder neu. Und in diesen wenigen Worten können wir so viel über das Gebetsleben Daniels erfahren und von ihm lernen. Er hatte offene Fenster nach Jerusalem, wo der Tempel gewesen war. Also man könnte sagen, ein offenes Fenster, durch das Gottes Gegenwart in sein Leben dringt. Ihr Lieben, ich darf das mal so ganz persönlich fragen. Hast du ein offenes Fenster zum Himmel hin? Rechnen wir mit dem Eingreifen Gottes in unserem Leben oder ist unser Denkhorizont einfach nur begrenzt auf das Sichtbare, das Messbare, das Irdische? Sind wir eingesperrt in unsere menschlichen Möglichkeiten? Das offene Fenster zum Himmel heißt doch, der Heilige Geist kann als frischer Wind hineinwehen in unser Leben. Und das gibt dem Daniel ein Löwenherz und Löwenmut in dieser schweren Situation. Corrie ten Boom sagte einmal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Gebet öffnet das Fenster nach oben und oft genug auch verschlossene Türen. Und wie sieht das Gebet nun aus? Wir lesen, er fiel dreimal am Tag auf seine Knie und betete und lobte und dankte seinem Gott. Er kniet nieder. Es kommt nicht auf diese äußere Geste an, aber auf die innere Haltung. Es ist eine Ehrfurcht vor Gott da. Ja, es stimmt. Gott ist unser guter Freund, unser lieber Papa. Aber er ist zugleich auch ein heiliger, ein mächtiger Gott und ist nicht einfach nur so der Kumpel in unserer Clique. Und dann heißt es, er betete, lobte und dankte. Das gehört alles zum Gebet. Beten, das sind die eigenen Bitten und die Fürbitten für die Nöte anderer vor Gott bringen. Aber auch loben und danken, den Lobpreis nicht vergessen, den Dank für all das, was Gott Gutes getan hat. Wie er es zu tun pflegte, lesen wir. Also da ist eine Regelmäßigkeit da drin. Das ist keine Gesetzlichkeit, kein Zwang, wenn Daniel feste Gebetszeiten hat. Es ist vielmehr eine Hilfe, dass das Gebet im Alltagstrubel nicht untergeht. Jemand sagte mal, was nicht regelmäßig geschieht, geschieht in der Regel mäßig. Also das bedeutet, dass man vergisst es dann und man nimmt es nicht so ernst. Daniel betete regelmäßig, feste Zeiten am Tag, so wie das Gebetsläuten unserer Glocken, immer wieder, zweimal am Tag, mittags und abends. Er flehte vor seinem Gott. Er flehte vor seinem Gott. Das ist nicht irgendein Allerweltsglaube an irgendeinen Gott oder eine höhere Macht. Es ist eine intensive, eine ganz persönliche Vertrauensbeziehung zu seinem Gott. Ich darf flehen zu meinem Gott, der für mich, Gero, ganz persönlich da ist, der mich sieht, der mich hört. Und dich. Doch zunächst sieht es gar nicht so aus, als ob Gott ihn hört. Wie so oft im Leben, denn die Feinde schwärzen ihn an beim König und der König ist, ob er will oder nicht, ans Gesetz gebunden. Daniel muss zu den Löwen. Und nun das vierte und letzte, aus der Grube gerettet. Wir überspringen wieder ein paar Verse und lesen mit Vers 17 weiter. Da befahl der König, Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschähe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König. Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Gott greift ein, hier in diesem Fall auf übernatürliche Weise. Er hält den Löwen den Rachen zu. Was heißt das für uns? Nun, wir sind glücklicherweise nicht allzu oft in solch einer Situation, dass da Löwen um uns sind. Wir waren letzte Woche mit den Kindern mal im Serengeti-Park in Hodenhagen und da liefen sie tatsächlich rum, die Löwen. Da stand dann so ein Schild, bitte nicht das Auto verlassen, konnte man verstehen. Die liefen da also frei rum in dem Gehege, durch das man gefahren ist. Aber hier bei Daniel, diese Löwengrube ist dann doch nochmal eine andere Nummer. Zum Glück ist das nicht das, was uns heutzutage so oft betrifft. Aber wenn wir im ersten Petrusbrief lesen, euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, dann spüren wir, dass es im geistlichen Sinn doch auch für uns Löwen gibt, mit denen wir zu kämpfen haben. Der Teufel versucht uns immer wieder von Gott wegzubringen, durch Versuchungen und Verführungen, durch Angriffe und Lügen. Er will unseren Glauben zerstören. Doch in einem Löwenrudel ist das so. Habe ich mich noch mal kundig gemacht. Der Stärkste hat das Sagen. Und wenn also ein Stärkerer kommt, dann muss der Vorherige weichen. Der muss Leine ziehen, der muss abhauen. Und so ist es im Geistlichen auch. Es gibt einen stärkeren Löwen als den Teufel. Es gibt einen stärkeren Löwen als das Böse. In der Bibel wird Jesus als Löwe bezeichnet, als Löwe von Juda, Löwe aus dem Stamm Juda. Wir kennen Jesus meist nur als Lamm Gottes, das sich opfert für uns und unsere Sünden. Aber er ist beides, Lamm und Löwe. Er hat die Macht über alles. Und es kann uns trösten in aller Anfechtung, in aller Not, in unserer Löwengrube. Der stärkste Löwe ist selbst bei uns und beschützt uns, so wie ein Löwe seine Jungen schützt. Wir haben mal hier noch ein Bild von einem Löwen, wie er mächtig und stark ist. Mal sehen, ob wir es einblenden können. Ja, Löwenherz, hier sieht man ihn. Und wir nehmen gleich das nächste Bild dazu, ein Löwe mit seinem Jungen, wie er ihn schützt. Oh, da sind die Buchstaben ein bisschen verrutscht, sorry. Ein Löwe ist der Stärkste. Jesus, das ist der Löwe aus Juda. In aller Not ist er bei uns, beschützt uns. Er möchte sein Löwenherz in unseres legen. Und so ist diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube ein Hinweis auf den stärksten Löwen überhaupt, auf Jesus nämlich, den niemand aufhalten kann. Ist euch aufgefallen, wie hier in dieser Geschichte im Grunde schon die Geschichte von Jesus im Grab erzählt wird? Nochmal Vers 18. Sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube, genau wie beim Grab Jesu der Stein vor den Eingang gerollt wurde. Und dann Vers 20, früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilend zur Löwengrube. Ihr Lieben, das sind exakt dieselben Worte wie in der Ostergeschichte. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, kamen die Frauen zum Grab. Und so wie der König Darius erlebten sie das Wunder. Er lebt. Er lebt. Gott ist stärker als der Todeslöwe. Wer kann unseren Gott aufhalten? Und so schließe ich mit diesem großen Lobpreis, den, man kann es kaum glauben, ein heidnischer König ausspricht. Und damit unwissentlich bereits Jesus als Retter und Nothelfer verehrt hat. Wir lesen diesen großartigen Abschluss. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter, Jeschua, hebräisch, Jeschua heißt Jesus, Retter und Nothelfer. Und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Amen.